Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom BSG-Podcast, der Podcast für die Alltagshelden im Sozialwesen. Heute zu Gast Sarah Ceballos und gemeinsam mit ihr sprechen wir über das Thema Stressmanagement in Gesundheitsberufen. Bevor wir jetzt weiter auf Fragen in dieser Folge eingehen, einige Worte zu Sarah Ceballos selbst. Und zwar ist sie eine zertifizierte psychologische Beraterin und Stressmanagement-Trainerin, die sich auf die Bereiche Stress- und Burnout-Prävention spezialisiert hat. Darüber hinaus unterstützt sie auch in anderen anspruchsvollen Lebenssituationen. Schon in ihrer Kindheit wusste sie, dass sie einen Beruf ergreifen wollte, der das Leben von Menschen positiv beeinflusst. Dieses früh entdeckte Interesse führte dazu, dass sie Psychologie studierte. Zusätzlich zu ihrem Studium ließ sie sich als psychologische Beraterin zertifizieren und absolvierte verschiedene Weiterbildungen. Und in ihrer Tätigkeit als psychologische Beraterin setzt sie sich engagiert für das Wohlergehen all ihrer Klientinnen im Umkreis von Paderborn ein und scheut keine Mühe, um ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und in diesem Sinne geht es heute um Stressmanagement. Wir klären Fragen wie, was ist überhaupt Stressmanagement und wieso ist es heute relevanter denn je, sich mit diesem auseinanderzusetzen. Zu Beginn definieren wir auch, was ist Stress überhaupt und wie macht sich dieser bemerkbar. Was kann der Arbeitgeber an dieser Stelle vielleicht auch tun, was in Gesundheitsberufen mehr gesehen werden darf? Welche Dinge können wir aber auch selbst tun? Thema Selbstfürsorge im Alltag, effektives Zeitmanagement, wie kann ich dieses gestalten, Strategien und Techniken. Ganz viel zu chronischem Stress, einigen Sidefacts und auch, dass Frau Ceballos selbst einen Online-Kurs erstellt hat, für jeden, von überall anwendbar zum Thema Stressmanagement, ob als Arbeitgeber oder einfach als Privatperson für sich. All das tiefgehend und tiefgründig heute in dieser Folge. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Alles Relevante zu dem Online-Kurs, zu Sarah Ceballos selbst, finden Sie wie immer in der Infobox. Und an dieser Stelle ganz viel Spaß beim Zuhören. Jetzt geht's los. Sarah Ceballos, herzlich willkommen zum BSG-Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, da zu sein. Dankeschön für die Einladung.
Das ist nämlich ja ganz spannend, weil wir sind nämlich auf das Thema gekommen. Sarah hat bei uns ein E-Learning-Kurs aufgenommen. Also wir haben schon einige E-Learning-Kurse mit Sarah, die veröffentlicht wurden. Der kommt noch und zwar dreht sich da ja alles um das Thema Stressbewältigung. Und Stress kriegen wir alle irgendwo. Stress haben wir mit Sicherheit alle schon mal empfunden. Und gerade im Gesundheitswesen ist Stress oder beziehungsweise eher die Stressbewältigung relevanter denn je. Gerade in diesen Bereichen ist dieser Stress kommt er mit einem Ausmaß, wie man sich ihn nicht vorstellen kann. Und darum soll das heute gehen. Sarah als unsere Expertin fürs Gesundheitswesen. Wie können wir da mit Stress umgehen? Und Sarah, ich würde dir direkt mal die erste Frage stellen.
Gerne.
Also Stressmanagement. Was ist Stressmanagement und wieso ist es eben genau jetzt heute relevanter denn je?
Also Stressmanagement setzt natürlich genau da an, wo wir eben Stress empfinden. Das heißt grundsätzlich sind gezielte Maßnahmen gegen den Stress, um dann eben auch wirklich mit dem Stress umgehen zu können. Weil sind wir ehrlich, Stress können wir nicht wegzaubern, Stress ist einfach da und genau deswegen ist es ja so wichtig, dass wir eben auch gegen diesen Stress vorgehen können. Das Stressmanagement, das setzt sich eigentlich aus drei Komponenten zusammen. Zum einen das instrumentelle Stressmanagement, da geht es vor allen Dingen so um Zeitmanagement und so weiter. Dann das emotional-kognitive Stressmanagement. Da beschäftigen wir uns zum Beispiel mit Gedanken, die dann Stress verstärkend sein können oder auch das palliativ-regenerative Stressmanagement. Dabei geht es darum, dass wir uns mit Entspannungsmethoden zum Beispiel beschäftigen, beziehungsweise ja auch Pausen einplanen, um dann eben mit diesem Stress umgehen zu können.
Und ich würde gleich nochmal zur Anwendung selbst nochmal eingehen. Zu Beginn, wie hast du Stressmanagement oder eher den Stress im Gesundheitswesen, in Gesundheitsberufen erfahren oder auch Stressmanagement? Wie gab es das in dem, wo du warst oder musstest du das erst selbst entwickeln? Wie sah das bei dir aus? Was ist deine Erfahrung damit?
Also ich denke, dass Stressmanagement ja einfach extrem relevant ist, liegt eben daran, dass gerade in den Gesundheitsberufen sehr, sehr viele Personen eben zum Beispiel von Zeitmangel betroffen sind, Personalmangel, und dadurch entsteht natürlich auch dieser Stress. Und das habe ich auch in sämtlichen Bereichen erfahren. Also wenn ich irgendwo mal zur Supervision zum Beispiel gewesen bin, jetzt als Psychologin, dann habe ich grundsätzlich immer mit diesem Thema oder bin ich mit diesem Thema konfrontiert worden. Jetzt gerade haben wir auch einen eigenen Pflegedienst gegründet. Genau da beschäftigen wir uns natürlich auch mit diesem Thema Stressmanagement, und es ist einfach da. Es lässt sich eben nicht wegzaubern. Ja, und deswegen, wie gesagt, ist es extrem wichtig, dass wir uns mit dem Thema Stressmanagement beschäftigen. Ich habe auch so eine kleine ja, Zahl mal mitgebracht, damit man auch erstmal merkt oder damit einem auch erstmal klar wird, wie relevant dieses Thema auch eigentlich ist. Und zwar gab es jetzt vor kurzem, ich meine, das wäre letztes Jahr gewesen, eine Umfrage einer Krankenkasse, und dabei kam raus, dass sich jeder Zweite von Burnout bedroht fühlt. Da war ich selber schon geschockt, dass es doch so viel ist. Und das bezieht sich ja auch nicht nur auf die Gesundheitsberufe, sondern eigentlich auf alle Berufe. Nichtsdestotrotz sind die Gesundheitsberufe deutlich, ja, mehr belastet, beziehungsweise sind auch mit dem höheren Risiko ausgesetzt, da an Burnout auch zu erkranken.
Vielleicht jetzt noch mal dazwischen. Stress. Wie definierst du denn Stress und was können überhaupt auch so Anzeichen für Stress sein, dass jemand vielleicht denkt, oh, aber das, was ich da empfinde, ist völlig normal, weil da kann ich nichts gegen tun. Das ist halt einfach mein Job. Da vielleicht auch zu differenzieren, woran erkenne ich, ich bin jetzt gestresst und ich brauche Stressmanagement.
Ich denke immer, wenn sich so eine Überforderung grundsätzlich einstellt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei der Arbeit merke, ich kann nicht mehr die Leistung erbringen, die ich vielleicht vor ein paar Monaten erbracht habe, oder ich habe wirklich mit, ja, psychischen Symptomen schon zu kämpfen, dass ich zum Beispiel depressive Symptome habe, dass ich irgendwie niedergeschlagen bin, traurig, aber auch auf der anderen Seite gereizt bin vielleicht, dass ich vielleicht auch schon mit Angstzuständen zu kämpfen habe. Das kann auch was, ja, in Anführungsstrichen noch harmloses sein, wie zum Beispiel ein erhöhter Puls. Aber dadurch entwickeln sich natürlich auch diese Folgestörungen. Und spätestens, wenn es dann so ist, dass ich merke, irgendwie fühlt sich mein Körper auch nicht mehr ganz gesund an, spätestens dann sollte man ansetzen. Im besten Fall setzt man allerdings schon präventiv an. Das heißt, ich würde nicht erst warten, bis ich ja irgendwelche körperlichen Symptome entwickle oder auch psychischen Symptome. Auf die körperlichen bin ich jetzt noch gar nicht so eingegangen. Würde ich im Nachhinein vielleicht noch mal kurz darauf eingehen. Aber spätestens, also wie gesagt, ich würde nicht erst warten, bis es dann zu diesen Symptomen kommt, sondern ich würde tatsächlich dann schon präventiv ansetzen.
War vielleicht doch schon jetzt zu den körperlichen Symptomen kommen. Also,
Können wir auch?
was sein?
Bietet sich vielleicht jetzt an. Ja, körperliche Symptome. Grundsätzlich muss man erstmal entscheiden, was ist jetzt wirklich körperlicher Natur und was ist psychischer Natur. Deswegen empfehle ich immer, wenn ich jetzt gleich diese Symptome nenne, sollte man diese Symptome spüren oder fühlen, dann sollte man das erstmal ärztlich abklären lassen. Das schon mal vorweg. Aber zu solchen körperlichen Symptomen gehören zum Beispiel Kopfschmerzen, Nackenschmerzen. Also Stress ist sowieso auch ein Schmerzverstärker tatsächlich. Das heißt, gerade bei Menschen mit chronischen Rückenproblemen zum Beispiel wird der Schmerz durch diesen Stress noch einmal verstärkt. Oder es können natürlich auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftreten. Das heißt, es könnte Bluthochdruck zum Beispiel auftreten. Dann Magen-Darm-Beschwerden ist auch sehr, sehr bekannt als ja, Stresssymptom, Stressfolgestörung. Dazu gehört natürlich auch sowas wie ein Reizdarm, was natürlich auch durch Stress hervorgerufen werden kann. Ja, ich glaube, das wäre es jetzt erstmal so weit gewesen. Also es ist schon eine ganze Reihe, was Stress hervorrufen kann grundsätzlich an körperlichen Symptomen. Aber wie gesagt, man muss eben differenzieren, was ist jetzt wirklich stressbedingt, was ist psychisch bedingt in dem Fall und was ist vielleicht wirklich irgendwie eine körperliche Erkrankung.
Also jemand, der sich jetzt hier angesprochen fühlt, würdest du denn ja jetzt empfehlen, erstmal zum Arzt zu gehen, das da abklären zu lassen? Wie darf dieser vorgehen?
Genau, das würde ich auf jeden Fall machen. Was häufig vorkommt, ist ja zum Beispiel das mit den Magen-Darm-Beschwerden. Da würde ich dann wirklich erstmal zum Arzt gehen, das abklären lassen. Ist es vielleicht eine Unverträglichkeit? Das kann ja auch plötzlich auftreten. Das würde ich, wie gesagt, erst einmal abklären lassen. Oder hat es sonst irgendwelche Ursachen? Das entscheidet dann besser ein Arzt. Und spätestens, wenn der Arzt dann sagt, so, wir können alle körperlichen Ursachen ausschließen, dann wird in der Regel davon ausgegangen, dass es eben stressbedingt ist. Und dann kann ich eben auch mit Stressmanagement da ansetzen und die Symptome vor allen Dingen auch lindern.
Vielen Dank.
Gerne.
Wenn wir jetzt aber wieder ein bisschen mehr, also wir waren jetzt ja im Allgemeinen, wenn wir wieder auf die Gesundheitsberufe zurückgehen oder uns wieder denen mehr zuwenden, welche spezifischen Stressoren siehst du gerade in diesen Bereichen? Welche Herausforderungen können eben in den Gesundheitsberufen da sein, die alarmierend sind für Stress?
Auf jeden Fall Personalmangel und Zeitmangel. Ich glaube, das sind zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die natürlich, ja, ich sag mal, nur sehr bedingt beeinflussbar sind. Gerade der Personalmangel. Da kann ich als Arbeitnehmer gerade nicht so viel machen. Das ist auf jeden Fall ein großer Stressor, aber natürlich auch der Druck, der dann entsteht, nicht nur durch Personalmangel und Zeitmangel, sondern auch Druck zum Beispiel durch den Arbeitgeber, dass eine bestimmte Leistung erbracht werden muss und zum Beispiel auch durch die ständige Erreichbarkeit. Das ist ja gerade in Gesundheitsberufen ganz, ganz präsent, dass eben die Arbeitnehmer auch in ihrer Freizeit angerufen werden. Hey, der und der ist ausgefallen, kannst du bitte einspringen? Das ist eigentlich so ein Klassiker und das ist natürlich auch ein Stressor, der dann ja eben zu Extremstresssymptomen führen kann.
Ja, wahrscheinlich auch einfach in Kombination. Wenn der
Genau.
Mangel da ist, dann ist der Druck gleichzeitig deutlich mehr erhöht, dass man die doppelte Leistung vielleicht auch erbringt oder einen Job für zwei vielleicht machen muss. Und dann natürlich auch einfach sagen kann, nee, ich kann jetzt gerade nicht, weil man seinen Job vielleicht auch irgendwie natürlich auch schützen möchte oder behalten möchte. Aber auch da ist eben die Selbstfürsorge und für sich selbst auch einstehen. Ganz oben auf der Liste, weil nur das eine bringt dir das andere dann auch nichts.
Genau, das stimmt.
Und wenn wir jetzt aufs Chronische weitergehen, auf den chronischen Stress von eben innerhalb von den Fachkräften im Gesundheitswesen, wie wirkt sich dieser chronische Stress aus, ob jetzt physisch oder psychisch?
Also grundsätzlich kann natürlich durch diesen hohen psychischen Stress, kann zum Beispiel eine Depression entstehen, es können Angststörungen entstehen, es kann ein Burnout entstehen. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle mal einmal differenzieren, was ist ein Burnout, was ist eine Angststörung, was ist eine Depression. Gerade Depression und Burnout überschneiden sich natürlich extrem. Es ist so, dass ein Burnout grundsätzlich nur diagnostiziert werden darf, wenn der Auslöser sozusagen in der Arbeit liegt. Das heißt, Beispiel, eine alleinerziehende Mutter, dieses Beispiel nehme ich immer gerne, die vielleicht gar nicht arbeitstätig ist, einfach weil sie sich um ihre Kinder kümmern muss, dürfte kein Burnout diagnostiziert bekommen, weil sie ja keine, also der Stressor geht nicht von der Arbeit aus. Ist ein bisschen fragwürdig. Aber das ist tatsächlich so. Und da würde dann eben eine Depression diagnostiziert, zum Beispiel. Ja, das ist, ja, es ist fragwürdig. Punkt. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Symptome sind aber tatsächlich ähnlich. Das heißt, auch bei, also sowohl beim Burnout als auch bei der Depression habe ich eben Symptome wie vor allen Dingen Abgeschlagenheit, Müdigkeit, das Gefühl von Leere, das wird auch oft beschrieben. Ja, nicht mehr in der Lage sein, irgendwas zu machen und das Gefühl haben, nicht mehr man selbst zu sein. Ich glaube, das sind so diese Hauptpunkte, die man da nennen kann. Genau, und Angststörung auf der anderen Seite manifestiert sich eben durch diese nervöse Unruhe zum Beispiel, erhöhter Puls, erhöhte Atemfrequenz und auch erhöhter Blutdruck in dem Fall und dann eben auch Panikattacken zum Beispiel.
Kann man irgendwie sagen, was für einen Zeitraum sich das es entstehen kann oder ist es bei jedem individuell oder ist für eine Diagnose ein gewisser Zeitraum relevant auch?
Grundsätzlich ist das sehr, sehr individuell, einfach weil Menschen auch sehr individuell mit diesem Stress umgehen. Das heißt, manche, die haben wirklich, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, ein halbes Jahr Zeit, bis sie dann diese schlimmeren Symptome entwickeln. Und bei manchen tritt das Gefühl nach 2 Monaten auf. Grundsätzlich bezieht man sich aber bei einer Diagnosestellung so auf die letzten 2 bis 4 Wochen. Das heißt, wenn das dann schon wirklich sehr, sehr extrem aufgetreten ist, dann könnte man schon davon sprechen, dass es eben ja krankhaft ist in dem Fall.
Und wir haben gerade so ein bisschen darüber gesprochen, wie man jetzt damit umgehen kann, zur Folgung oder Stressmanagement. Welche Techniken würdest du denn jetzt eben erfahrungsgemäß empfehlen oder generell einfach, was wäre deine Empfehlung zur Stressbewältigung eben in diesem Berufsfeld, auch mit Zeitdruck?
Jetzt muss ich mal einmal auch auf meine Notizen schauen, weil das ist schon eine ganze Reihe. Also grundsätzlich macht es natürlich Sinn, dass man an dem instrumentellen Stressmanagement arbeitet. Das heißt vor allen Dingen am Zeitmanagement. Das ist natürlich gekennzeichnet unter anderem durch Priorisierung. Das heißt, ich sollte schauen, welche Aufgaben müssen jetzt wirklich erledigt werden, welche Aufgaben haben vielleicht auch noch Zeit. Und ich sollte vor allen Dingen auch schauen, dass ich delegiere. Das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, wo viele ja auch große Probleme haben grundsätzlich, dieses Delegieren sozusagen vorzunehmen, weil die dann das Gefühl haben, ja, ich mache ja selber irgendwie nichts. Und ja, das ist halt ein bisschen schwierig an der Stelle, aber eben extrem wichtig, gerade in Gesundheitsberufen. Dann habe ich mir als ganz, ganz großen Punkt aufgeschrieben, Grenzen setzen. Das heißt, wenn Feierabend ist, dann ist auch Feierabend. Das heißt, ich sollte möglichst versuchen, die Arbeit und das Private zu trennen. Wie mache ich das Ganze am besten und am schnellsten? Indem ich meinem Arbeitgeber zum Beispiel nicht meine private Handynummer gebe. Das heißt, in dem Fall habe ich wirklich die Möglichkeit zu sagen, ich kann trotzdem das Handy noch anlassen, weil ich vielleicht meine Freunde oder Bekannten noch erreichen möchte, aber ich werde nicht von irgendwelchen Kollegen oder von meinem Vorgesetzten erreicht. Und das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Und dadurch wahre ich natürlich auch wiederum eine Distanz. Nicht nur zur Arbeitsstelle, sondern eben auch eventuell zu Klienten. Das ist ja auch so ein ganz wichtiger Punkt, diese professionelle Distanz. Auch da sprechen wir gleich noch einmal drüber. Aber an dieser Stelle ist es eben auch schon wichtig zu erwähnen. Und noch 2 weitere Sachen, die für mich auch sehr, sehr wichtig sind, ist zum einen die Selbstfürsorge. Das hattest du gerade schon angesprochen, dass man sich eben einfach was Gutes tut. Dass man nach der Arbeit sozusagen Me-Time, so nennt es sich ja, einplant und einfach was macht, ja, was einem gut tut, was einem Spaß macht. Das heißt, dass man die Interessen und die Hobbys auf jeden Fall weiterhin verfolgt und sich nicht einigelt. Weil dann gerät man in so einen Teufelskreis und dann ist ja der Stress beziehungsweise in dem Fall dann vielleicht auch Folgestörungen schon vorprogrammiert. Ja, und noch ein weiterer wichtiger Punkt wäre an dieser Stelle Unterstützung suchen. Das kann professionelle Unterstützung sein, das kann aber vor allen Dingen auch das soziale Umfeld sein. Ich nenne das immer Social Support, das heißt, das ist der Support, den ich eben durch mein soziales Umfeld bekomme und der ist auch extrem wichtig bei der Stressbewältigung und noch wichtiger eben im Gesundheitsberuf.
Und wie kann ich jetzt zum Beispiel natürlich in dem zweiten Sicherhilfe suchen. Mein Umfeld habe ich um mich, da muss ich mich mitteilen, wie suche ich mir professionelle Hilfe?
Die Frage habe ich gerade nicht ganz verstanden.
Wie suche ich mir professionelle Hilfe quasi? Also woran kann ich mich wenden? Den ersten Part, den zweiten Part hatten wir jetzt ja gerade mit im Umfeld. Da kann ich meinem Partner mich öffnen oder meinen Freunden mich mitteilen. An wen wende ich mich im Professionellen? Wo kann ich hingehen?
Da gibt es im Grunde jetzt zwei Möglichkeiten. Das heißt, als Sozialarbeiter, sage ich jetzt mal, oder als Mitarbeiter im Gesundheitsberuf, habe ich ja eigentlich Supervision. Das heißt, ich habe diese kollegiale Unterstützung eigentlich auch. Das heißt, das würde ich eigentlich auch schon als professionelle Unterstützung sehen. Aber ich weiß, dass es vielen auch schwerfällt, sich eben, ja, Kollegen zu öffnen, sich dem Arbeitgeber zu öffnen. Ja, und das vielleicht auch in Supervisionen zu klären, obwohl die eigentlich dafür da sind. Das heißt, auf der anderen Seite wäre natürlich die Möglichkeit, sich professionelle Unterstützung zu suchen, durch einen Psychologen zum Beispiel. Das muss nicht zwangsläufig ein Psychotherapeut sein. Das muss ich jetzt auch an der Stelle erwähnen, weil die maßlos überfordert sind, und ja, maßlos ausgebucht sind. Es gibt auch unter anderem Beratungsstellen zum Beispiel. Da findet man auch Psychologen, da findet man auch Sozialarbeiter und da kann man eigentlich schneller einen Termin bekommen und dann auch ja eher oberflächlich arbeiten, weil in der Regel ist ja dafür jetzt keine Therapie notwendig. Das würde ich jetzt erstmal als erste beziehungsweise zweite Anlaufstelle ansteuern.
Dankeschön.
Ja.
Und du hattest jetzt gerade schon ein bisschen Zeitmanagement angesprochen. Und auch Me-Time. Wie kann ich denn jetzt zum Beispiel meine Work-Life-Balance, wie kann ich da durch Zeitmanagement eben Stress entgegenkommen und wie gestalte ich so ein Zeitmanagement?
Es gibt eine ganze, ganze Reihe an Zeitmanagement-Techniken, die ich jetzt nicht alle auflisten kann, leider. Aber was ich auf jeden Fall jedem mitgeben kann, ist Kalender und To-Do-Listen. Das sind eigentlich so die Dinge, worauf ich persönlich schwöre, die ich auch immer wieder meinen Klienten nahelege. Nutzt bitte Kalender, tragt euch eure Termine ein, plant vielleicht auch noch Puffer ein und arbeitet vor allen Dingen auch mit To-Do-Listen, wo ihr dann entscheiden könnt, was ist jetzt wirklich wichtig und was muss jetzt erledigt werden und was kann vielleicht auch warten. Das erstmal so zum Zeitmanagement. Wichtig ist natürlich auch, dass das Übung braucht und dass das Zeit braucht. Das heißt, ich kann jetzt nicht erwarten, dass ich jetzt heute zum Beispiel anfange, das alles in Kalender einzutragen und mit meiner To-Do-Liste zu arbeiten und dass dann morgen mein ganzer Stress weg ist. Das ist natürlich total unrealistisch. Das heißt, da muss ich natürlich schauen, dass ich das erstmal über 1, 2, 3 Wochen übe, sozusagen, auch wirklich aktiv nutze und dann werde ich in der Regel auch ja, sehen, dass mich das weiterbringt, würde ich behaupten. Und dann ist es natürlich auf der anderen Seite auch noch wichtig, ja, diese Me-Time dann dementsprechend einzuplanen. Das heißt, grundsätzlich ist es wichtig, Pausen einzuplanen, aber nach der Arbeit würde ich wirklich sagen, wenn es jetzt ein sehr, sehr schwieriger Arbeitstag war, weil man gerade unangenehmen Klienten hatte oder vielleicht ja einfach einen sehr stressigen Arbeitstag hatte, dann macht es natürlich Sinn, gerade an solchen Tagen zu sagen, so, jetzt nehme ich mir mal meine halbe Stunde Zeit und mache das, worauf ich jetzt Lust habe. Ob ich jetzt gerade mich auch noch um meine Familie kümmern muss, ob ich noch andere Dinge zu tun habe, ist erstmal nebensächlich. Diese halbe Stunde, die nehme ich mir jetzt. Oft sagt man ja auch, ich habe gar keine Zeit für mich selbst und ich habe gar keine Zeit für meine Hobbys und meine Interessen. Diesen Satz sollte man in dem Fall bitte streichen und direkt sagen, ich nehme mir keine Zeit für die Dinge. Das sollte den einen oder anderen jetzt zum Denken anregen. Aber das ist in der Regel dieses Rezept, um dann dementsprechend auch Selbstfürsorge einzuplanen, beziehungsweise natürlich auch das Zeitmanagement einzuführen.
Ich glaube, auch das ist nämlich eben der Punkt, wie du gerade gesagt hast, ich nehme mir keine Zeit. Das ist, glaube ich, auch der Zeitpunkt, an dem man genau anfangen sollte, sich die Zeit zu nehmen.
Genau.
Weil da klingelt es dann, da ist es dann relevanter denn je wahrscheinlich auch. Und mit den To-Do-Listen, ich könnte mir vorstellen, dass viele, die eine To-Do-Liste führen, Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich liebe Kalender. Ich benutze auch meinen Kalender, weil ohne alles, ich bin auch die, ich habe immer alles noch schriftlich. Ich muss mir das aufschreiben. Ich kann das nicht digital und habe auch meine To-Do-Listen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade auch zu Beginn es schwer ist zu priorisieren und das wiederum das Nicht-Erfüllen der To-Dos neuen Stress auslösen kann. Du sagtest jetzt gerade priorisieren, was hat Relevanz, was darf vielleicht auch wann anders Platz nehmen oder Platz finden, was kannst du da vielleicht einem mit auf den Weg geben, wie kann ich so eine To-Do-Liste gestalten? Help.
Okay, es gibt ja eine Möglichkeit, das kennen vielleicht einige, das sind Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit sortieren. Das wäre jetzt eine Art und Weise, sich ja die Aufgaben erstmal zu notieren und dann zu priorisieren. Ich verstehe aber auch, was du sagst, dass diese nicht erfüllten Aufgaben dann eventuell noch zusätzlichen Stress hervorrufen könnten. Jetzt würde ich sagen, sind wir schon gar nicht mehr so in dem Bereich Zeitmanagement, sondern vielleicht auch eher so im emotional-kognitiven Stressmanagement. Denn das ist für mich ein Zeichen dafür, dass du zu hohe Erwartungen an dich selbst hast und dich maßlos überforderst, wenn du deine To-Do-Liste mit 20 Aufgaben voll schreibst, die du aber realistisch gesehen gar nicht schaffen kannst. Das heißt, ich würde vielleicht hingehen und sagen, ich schreibe mir vielleicht eine To-Do-Liste für die Woche und würde dann noch mal schauen, was ist jetzt wirklich realistisch an einem Tag zu schaffen. Und ich glaube, dann ist es auch noch einfacher, das Ganze zu priorisieren, weil dann weiß ich, das muss ich zum Beispiel am Montag machen, das ist ganz, ganz wichtig, da habe ich vielleicht eine Deadline oder ich habe vielleicht auch Zeit, das am Freitag noch zu machen. Wichtig ist dabei natürlich, nicht in so eine Aufschieberitis zu geraten. Das heißt, ich sollte auch überlegen, schiebe ich die Aufgaben jetzt auf, weil sie wirklich noch Zeit haben, oder schiebe ich sie jetzt auf, weil ich eigentlich gar keine Lust habe, die Aufgaben zu erledigen. In solchen Fällen empfiehlt sich eine Technik, die nennt sich Eat the Frog-Methode. Das bedeutet, man erfüllt zunächst die ja am wenigsten beliebte Aufgabe. Also das, wo man so ein richtig schlechtes Gefühl bei hat, das macht man zuerst, weil dann hat man es hinter sich.
Da habe ich mich jetzt ja gar nicht gesehen.
Das ist sehr, sehr bekannt. Also ich spreche mich da auch schuldig. Ich glaube, das sind solche Sachen, die kennt jeder, egal ob man ja auch aus diesem Feld jetzt kommt. Aber das ist natürlich auch Übungssache und wirklich auch Disziplin, gerade bei diesen Punkten mit diesen erst die unangenehmen Aufgaben erfüllen. Das muss halt gemacht werden. Aber danach kann ich auch jedem versprechen, danach fühlt man sich gut, weil dann hat man das zumindest weg.
Ja, da einen Hut ab auf jeden Fall auch an jeden, der es dann schafft, sich da aufzuraffen, erst das zu machen, was man am liebsten noch ganz hinschieben möchte. Aber ja, man weiß, danach kommen die guten Sachen. Danach ist es nicht mehr so anstrengend. Und ich glaube, danach feiert man auch den größten Erfolg, weil das ist ja das, was uns so auffällt. Und danach ist das schon weg. Es ist wie so
Genau.
ein Ballast, den man abwerfen kann. Und dann
Ja.
geht es immer noch leichter. Ja, das darf ich mir auch gleich mal hinter die Ohren schreiben, weil da habe ich ja auch viel gesehen. Auch gerade der Punkt mit an sich selbst so hohe Erwartungen haben, dass man unrealistisch viel aufschreibt und dann denkt man so, komisch, warum konnte ich das jetzt nicht machen?
Ja, das ist sehr, sehr frustrierend. Das ist einfach der Punkt. Und dadurch entsteht natürlich noch mehr Unzufriedenheit und Stress. Das ist ganz normal. Nur da sollte man, wie gesagt, schauen, ja, woran liegt es? Ist es jetzt wirklich vielleicht ein langsames Arbeiten? Sind die Aufgaben zu kompliziert oder habe ich einfach zu hohe Erwartungen an mich selbst?
Ich glaube, das ist oft der bekannteste Grund oder der üblichste Grund. Also, jetzt kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema. Und zwar geht es mir darum, wir hatten gerade auch den Punkt mit den Grenzen setzen, wir haben jetzt das Handy, nach Feierabend ist auch wirklich Feierabend. Ich sammle hier auch keine Überstunden. Mein Chef kann mich nicht mehr anrufen. Jetzt ist meine Zeit. Aber gleichzeitig, unabhängig davon, ob ich jetzt erreichbar bin, erreichen mich die Dinge, die mich hier auf der Arbeit, die mir widerfahren sind, mental weiterhin. Die kann ich zu Hause nicht einfach. Ich kann nicht Flugmodus anmachen und das weglassen. Wie schaffe ich es, eine persönliche Distanz zu den Themen, die auf der Arbeit jetzt vorgefallen sind, privat zu gestalten, dass ich da wirklich auch so meine Grenze ziehe, weil so kommt ja auch der Stress, weil mein Körper nie zur Ruhe kommen kann. Wie schaffe ich das, ohne natürlich irgendwie kalt auf der Arbeit zu sein? Wie schaffe ich es da, einen Cut zu ziehen?
Was ich eigentlich jedem mit auf den Weg geben möchte, ist, nehmt eine professionelle Rolle ein, wenn ihr auf der Arbeit seid. Das heißt, ihr seid in der Rolle Sozialarbeiter, Pflegekraft, Psychologe, egal welcher Beruf das jetzt ist, gilt auch für sämtliche andere Berufe, nicht nur für die Gesundheitsberufe, nehmt die Rolle als Arbeitnehmer ein. Das heißt, in dem Moment distanziert ihr euch ja schon zum Teil. Das bedeutet aber nicht, dass ihr zwangsläufig jetzt total kalt seid, dass ihr total empathielos seid. Das könnt ihr ja weiterhin beibehalten. Aber es ist eben wichtig, diese professionelle Distanz auch zu wahren. Dazu gehört zum Beispiel auch, Klienten zum Beispiel nicht die eigene Handynummer weiterzugeben. Das sehe ich auch öfters. Private Treffen auszumachen mit Klienten und so weiter und so fort. Das fördert natürlich irgendwo diesen Stress und diesen Druck und setzt diese Distanz dann dementsprechend auch zurück. Und das wollen wir natürlich nicht. Wenn ich jetzt das Problem habe, dass ich abends nicht zur Ruhe komme, beziehungsweise nach dem Feierabend nicht zur Ruhe komme, dann macht es Sinn, eventuell so ein kleines Ritual zu planen. Das heißt, ich würde beispielsweise den Weg nach Hause aufnehmen, bin dann zu Hause angekommen und würde dann Beispiel, erstmal duschen gehen zum Beispiel, um dann wirklich zu sagen, so, ich ziehe mich jetzt um oder vielleicht ziehe ich mich auch nur um, muss nicht zwangsläufig duschen gehen und bin dann in meiner privaten Rolle einfach wieder, in meinem privaten Umfeld. Und das hilft oft auch. Oder ich sage, ich gehe nach der Arbeit ins Fitnessstudio oder ich sage, ich mache zu Hause irgendwelche Entspannungsübungen. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder ich nehme mir ein Buch. Das sind so 1000 Sachen, die ich jetzt nennen könnte. Es ist aber auch sehr, sehr individuell. Da muss jeder wirklich für sich selbst schauen, was so ein Ritual sein kann, was einen dann letztendlich auch runterbringt. Nur wie gesagt, wichtig ist eben, dass man erstmal dieses klare Rollenverständnis sozusagen da hat, dass ich dann eben schauen kann, ich bin der Arbeitnehmer. Ich bin hier, um meine Arbeit zu machen. Ich arbeite mit Menschen. Ja, das heißt, ich bin in der Regel auch empathiefähig. Ich zeige Empathie und bin nicht total kalt. Aber ich muss trotzdem noch auf meine eigenen Gefühle schauen. Und das wäre auch noch ein Tipp, den ich jedem mitgeben würde, nämlich die eigenen Gefühle dementsprechend zu reflektieren. Das heißt, merke ich jetzt, dass ich irgendwie zu involviert in so einen Fall bin oder merke ich, dass es mir gerade irgendwie alles zu viel wird, sollte ich überlegen, ob ich vielleicht diesen Fall im schlimmsten Fall abgebe, sofern möglich, oder ich sollte auf jeden Fall diese kollegiale Fallberatung nutzen beziehungsweise Supervision. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, sodass ich da eben ja eine gewisse Distanz auch reinbringen kann und auch Distanz wieder aufbauen kann, wenn es mir vielleicht mal nicht gelungen ist.
Ich glaube, da ist klar, wir alle haben irgendwie schon mal den Punkt Fitnessstudio und sowas gehört, dass man dann in Bewegung auch kommt. Aber ich glaube, dieser starke Rollenwechsel ist super gut, anstatt direkt vielleicht, also natürlich soll man der Ruhe nicht davonrennen. Also Ruhe ist ja auch wichtig. Da könnte natürlich aber auch viel aufkommen. Und das ist vielleicht auch gut, ist dann erstmal was für sich zu tun. Und gerade finde ich auch den Punkt so spannend, den du genannt hast, ist ja auch dieses sich umziehen. Es klingt so simpel, aber gerade wenn du jetzt so wie deine Arbeitsuniform anhast, auch wenn es deine private Kleidung ist und es keine richtige Uniform gibt, kommst du ja vielleicht in dieses Zuhausegefühl, wenn du dann den Jogginganzug anziehst, weil du merkst, das ist jetzt eine andere Rolle. Mein Leben fängt jetzt an, mein Privatleben. Und ich glaube, das machen ganz viele, weil ich kenne das nämlich auch, dass man sonst, es gibt ja auch immer die zu Hause gerne dann schon in gemütlicheren Sachen direkt schlüpfen oder manche, die bleiben in ihrer Jeans bis zum Abend. Und ich glaube, da ist halt eben wieder dieser Cut ganz klar und der ist ja auch optisch dann für dich und spürbar auch. Und ich glaube, der kann auch schon ganz, ganz viel verändern.
Genau.
Ich würde zu den Arbeitgebern kommen. Was kann der Arbeitgeber machen, um eine gesündere Arbeitsumgebung herzustellen, im Gesundheitswesen, aber auch in allen anderen Berufen? Was kann der Arbeitgeber jetzt als ganz oben, der quasi diesen Zauberstab in der Hand hat fürs ganze Unternehmen, was kann er machen?
Auf jeden Fall Grenzen respektieren. Wir haben die ganze Zeit über Grenzen setzen gesprochen. Das ist natürlich dementsprechend schwierig, wenn der Arbeitgeber sich darauf überhaupt nicht einlässt. An dieser Stelle muss ich sagen, wenn ihr einen Arbeitgeber habt, der das absolut nicht respektiert, dann würde ich euch empfehlen, diesen Arbeitgeber zu verlassen. Gerade im Gesundheitswesen gibt es unzählige Jobs. Das heißt, da braucht ihr keine Angst haben, dass ihr keinen vernünftigen Job mehr findet, aber lasst nicht so mit euch umgehen. Also ich höre das so oft, egal in welchen Berufen, also vor allen Dingen natürlich im Gesundheitsfeld, aber dass der Arbeitgeber wirklich ihre Mitarbeiter ja kaputt wirtschaften, muss ich einfach sagen. Und das kann es natürlich nicht sein. Also wir sind ja irgendwo, wie sagt man so schön, wir leben nicht um zu arbeiten, sondern wir arbeiten um zu leben, genau. Und da sollte man überlegen, macht es jetzt wirklich Sinn, dass ich mich so kaputt machen lasse, oder kann ich vielleicht auch einen anderen Job finden, beziehungsweise einen anderen Arbeitgeber finden in dem Fall, wo es mir dann deutlich besser geht. Das heißt, wie gesagt, an die Arbeitgeber, bitte, bitte Grenzen respektieren. Ich weiß, das ist manchmal schwierig. Manchmal muss man an die Mitarbeiter rantreten, auch vielleicht, wenn die schon Feierabend haben, wenn sie dann eigentlich ja, ihr privates Leben führen. Aber das sollte wirklich die Ausnahme sein. Das bedeutet auch, dass zum Beispiel Kommunikation über WhatsApp oder sowas meiner Meinung nach überhaupt nicht geht. Das heißt, ich sollte dann vielleicht auch als Arbeitgeber einen Kanal finden, wie ich anders an meine Mitarbeiter rantreten kann.
Ohne in deren Privatleben reinzugrätschen.
Genau. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den höre ich auch immer wieder, das ist Wertschätzung und Anerkennung. Das heißt, wenn meine Mitarbeiter schon so viel für mich machen in dem Fall, weil sind wir mal ehrlich, als Arbeitgeber ist man nichts ohne seine Arbeitnehmer, dann sollte ich doch bitte auch Wertschätzung zeigen. Das heißt nicht, dass ich denen jetzt jeden Monat 500 € extra überweisen muss. Das heißt, es muss nichts Monetäres sein, sondern auch mal ein einfaches Danke. Das fehlt auch so oft in Gesundheitsberufen, in sämtlichen Berufen eigentlich. Und ja, das ist vielleicht auch mal ein Appell an die Arbeitgeber, da ein bisschen wohlwollender mit den Mitarbeitern zu sein und natürlich wertschätzender zu sein.
Absolut. Also das ist es ja, ganz viele denken, ja, wir haben halt nicht die Möglichkeiten oder, aber darum geht es ja einfach nicht. Sobald man jemanden ja sieht, ist es ja einfach die Anerkennung. Danke, dass du es gemacht hast. Danke, dass du dir so ein Bein rausreißt. Danke, dass du so vielleicht auch in einer schwierigeren Zeit von uns, wo wir jetzt gerade eben den Personalmangel haben, Danke zu sagen für die Zeit, in der man da ist, oder dass man sieht, man versucht wirklich das Beste zu geben. Ein Danke reißt niemanden ein Bein raus. Ein Danke kostet einen auch nichts und vor allen Dingen auch nicht viel Zeit, wenn es auch darum geht, da auch einfach mal jemanden zu sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass es für die Arbeitgeber natürlich auch ganz einfach viel sein kann mit dem, was sie ebenfalls ja auch mit den Dingen, die sie auch ausgesetzt sind, aber da eben halt im Blickwinkel und die Fürsorge auch für die Mitarbeiter nicht zu verlieren.
Genau. Jetzt hast du gerade schon Fürsorge erwähnt. Da macht es natürlich auch Sinn, dass ich als Arbeitgeber vielleicht auch mal ja irgendwas in Richtung Fortbildung mit meinen Mitarbeitenden mache. Das heißt, dass ich da schaue, kann ich vielleicht mit denen einen Stressmanagement-Workshop machen, jetzt bezogen aufs Thema Stressmanagement. Oder was kann ich denen vielleicht sonst noch irgendwie Gesundheitsförderndes auch anbieten? Mitgliedschaft im Fitnessstudio vielleicht. Das sind so diese gängigsten Sachen, dass ich da einfach auch ja, ein bisschen Interesse auch zeige. Das finde ich auch wichtig.
Und wenn wir jetzt zum Thema Selbstreflexion gehen, wir haben gerade den Punkt, ich gehe dann zum Arzt oder teile mich meinen Kollegen mit oder meine Anlaufstellen. Aber was kann ich selber dazu beitragen, um das überhaupt anzuerkennen, um diesen Stress zu bewältigen oder mir überhaupt des Stresses bewusst zu werden? Was könnte vielleicht jetzt gerade an dieser Stelle jeder für sich auch machen?
Ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig geworden ist, in der heutigen Zeit auf die eigenen körperlichen Gefühle zu hören. Das heißt, in der Regel werden diese körperlichen Empfindungen, wie sage ich immer so, verstummt tatsächlich. Das heißt, jetzt habe ich zum Beispiel Kopfschmerzen, ja, dann schmeiße ich mir die Tablette rein und dann habe ich keine Kopfschmerzen mehr, kann ich weiterarbeiten. Oder ich habe irgendwelche Rückenschmerzen oder vielleicht Schmerzen in den Beinen, weil ich vielleicht gar nicht, ja, weil meine Arbeitsmittel vielleicht nicht so gesundheitsförderlich sind. Das kann natürlich auch sein. Das heißt, ich sollte erstmal versuchen, auf meine eigenen körperlichen Empfindungen zu hören. Wie kann ich sowas zum Beispiel machen? Es gibt beispielsweise so Körperreisen, die kann man auf YouTube anhören, ist eine Entspannungsmethode grundsätzlich, um selber für die eigenen körperlichen Empfindungen etwas sensibler zu werden. Das wäre eine Sache. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch auf meine psychischen Bedürfnisse hören. Das heißt, ich sollte vielleicht mal in die Selbstreflexion gehen, wenn ich merke, oh, irgendwie bin ich total gereizt, ich bin gereizter als sonst. Vielleicht verweist mich ja auch mein Umfeld darauf. Das heißt, es kann sein, dass mein Partner mir sagt, du bist irgendwie in den letzten 2 Wochen wie ausgetauscht. Spätestens dann sollte ich natürlich auch reagieren. Grundsätzlich weiß ich, dass es ein schwieriges Thema ist. Es ist immer einfach gesagt, Selbstreflexion, aber man muss es natürlich auch lernen. Und genau da sind wir halt an dem Punkt. Das heißt, wie gesagt, eine Möglichkeit wäre, das mit den Körperreisen zum Beispiel zu machen, um die körperlichen Empfindungen besser zu verstehen. Oder man macht sich vielleicht auch einfach so, ist mir gerade eingefallen, so kleine Reminder, und nimmt sich vielleicht einfach mal für eine Zeit, also für ein paar Sekunden in dem Fall oder für eine Minute meinetwegen mal raus und versucht mal zu reflektieren, wie fühle ich mich eigentlich gerade. Was auch eine gute Übung ist, ist, wenn man das Ganze vorm Spiegel macht. Weil oft ist man von dem Umfeld, anders gesagt, das Umfeld, das zeigt die Gefühle in der Regel etwas offener als man selbst. Das heißt, man nimmt das viel, viel besser wahr, weil man natürlich den Gesichtsausdruck zum Beispiel sieht. Anders ist es bei einem selbst. Ich kann ja jetzt gerade meinen Gesichtsausdruck dementsprechend nicht sehen und müsste dann vielleicht so eine Übung vorm Spiegel mal machen, um zu sehen, du hast solche Augenringe oder du siehst irgendwie total blass aus. Dann sollte ich vielleicht auch überlegen, woran es liegt.
Ich glaube, das ist auch einfach mit der wichtigste Punkt. Wir gucken uns ja immer beim Händewaschen oder mal kurz
Ja.
im Spiegel selbst an und da nicht nur zu merken, so, boah, du siehst heute aber echt müde aus oder platt aus, sondern vielleicht auch mal zu hinterfragen. Man muss ja nicht alles hinterfragen, aber mal zu merken, ist da gerade etwas? Wie war denn jetzt dieser Tag bisher für mich? Und ja, dem eigenen Spiegelbild vielleicht auch da mal trauen.
Genau, ja, ganz wichtig.
Ich würde schon zu meiner letzten Frage kommen. Und das ist mal mit so meiner liebsten Frage. Wir haben nämlich auch gerne immer die drei goldenen Regeln oder die drei goldenen Tipps, bestimmten Ratschläge, ganz besondere Tipps, die nur du jetzt gerade in dieser Situation mitgeben darfst. Was sind so deine Ratschläge, die du jetzt den Leuten, die jetzt eben im Gesundheitswesen oder auch Arbeitgebern ganz individuell du entscheidest, mit auf den Weg geben möchtest in Bezug auf Stressmanagement oder Stress? Und auch im Gesundheitswesen, wie du magst.
Also zuallererst würde ich sagen, setzt direkt präventiv an. Wenn ihr die Möglichkeit habt, an einem Stressbewältigungsworkshop teilzunehmen, gerne natürlich auch in meinem Stressbewältigungsworkshop, der dann bald hier auch veröffentlicht wird. Jetzt muss ich einmal Werbung machen. Dann nutzt diese Möglichkeit auch. Das heißt, wenn ihr schon präventiv ansetzen könnt, dann macht es bitte auch, weil so habt ihr die Möglichkeit, schon direkt zum Beispiel in die Selbstreflexion zu gehen und dann auch direkt zu handeln, wenn es vielleicht mal stressiger wird, was wahrscheinlich der Fall sein wird. Das wäre so der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre Grenzen setzen und auch wahren und dementsprechend auch die professionelle Distanz wahren. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie man das Ganze macht, hatten wir jetzt schon gesagt. Da würde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber das wäre so, wie gesagt, der zweite Punkt.
Und was wäre so die dritte Sache, die du noch mitgeben möchtest?
Ich denke, dass man sich grundsätzlich schon mal so einen kleinen Notfallkoffer vorbereiten sollte. Jetzt hatten wir gerade schon über Stressbewältigung bzw. einem Stressmanagement-Workshop gesprochen. Da werden natürlich in der Regel auch Methoden mitgeteilt, wie man dementsprechend mit Stress umgehen kann. Das heißt, ich kann jetzt schon handeln, nicht nur selbstreflektiv sein, sondern auch überlegen, was mache ich denn, wenn es zum Beispiel mal zu einer stressigen Situation kommt. Dann könnte ich mir zum Beispiel überlegen, dann plane ich vielleicht noch mal extra mehr Pausen ein, sofern das möglich ist, beziehungsweise nutze diese Pausen auch aktiv oder vielleicht auch passiv, wenn ich mich entspanne, aber ich mache was aus dieser Pause. Oder ich finde für mich selbst irgendeine andere Stressbewältigungsmethode, die mir als Notfall oder ja doch als Notfallinstrument in dem Moment helfen kann. Das wäre so der dritte Punkt.
Dankeschön. Ich würde, weil du es jetzt gerade auch schon erwähnt hast, zum Kurs nochmal eine Frage stellen. Und zwar, wir hatten jetzt gerade die Arbeitgeber, die sich jetzt auch natürlich damit auseinandersetzen sollten, auch was sie ihren Mitarbeitern mitgeben können oder auch als Privatperson. Unabhängig, wer man jetzt ist, in welcher Rolle man ist, warum ist der Kurs denn vielleicht auch, den du jetzt erstellt hast, zur Stressbewältigung so relevant für jeden oder warum darf ihn jeder mitnehmen? Magst du uns ein bisschen noch zum Kurs selbst erzählen?
Ich habe den Kurs so konzipiert, dass er wirklich auf alle Personen, sofern ich das jetzt so sagen kann, zugeschnitten ist. Das heißt, dieser Kurs richtet sich nicht nur an Privatpersonen, der richtet sich genauso an Arbeitnehmer, der kann sich auch an Arbeitgeber richten, der richtet sich an Einzelpersonen, der kann in Gruppen durchgeführt werden. Also das ist wirklich ein sehr, sehr universeller Kurs. Ich arbeite auch nach einem Konzept von den Krankenkassen. Das heißt, grundsätzlich kann man auch da sagen, dass dieser Kurs ja sinnvoll ist. Das heißt, dieser Kurs ist dementsprechend anerkannt, weil er eben schon überprüft worden ist. Ja, das heißt, durch diesen Kurs erreichen wir eben wirklich wirksam eine Stressreduzierung und dementsprechend ist dieser Kurs natürlich für alle relevant. Wenn man jetzt zum Beispiel als Arbeitgeber sagen würde, okay, ich nutze das jetzt, statt zum Beispiel eine, was hatte ich vorhin gesagt, eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft, stelle ich vielleicht mal meinem Arbeitnehmer so einen Stressbewältigungskurs zur Verfügung, den dieser Arbeitnehmer dann auch wirklich zeit- und ortsunabhängig durchführen kann, ist das natürlich auch eine gute Möglichkeit.
Definitiv. Dankeschön. Ja, jetzt ist halt die Frage, wann dieses Interview hier auch ausgestrahlt wird. Aber auch wegen des Online-Kurses noch ist er nicht online. Also 2024 wird er veröffentlicht. Im Kasten ist schon alles. Das heißt, wir halten euch dann natürlich auch auf dem Laufenden, wenn es dann soweit ist. Bisher hat Sarah natürlich auch schon andere Online-Kurse bei uns auf unserer E-Learning-Plattform absolviert. Und absolviert nicht. Wir können sie absolvieren, aber gedreht hat sie, die hat uns aufgenommen, ihr Wissen zur Verfügung gestellt. Dementsprechend unabhängig von dem Interview selbst auch, je nachdem, wenn Sarah jetzt überzeugt hat, natürlich auch von ihrer Art, sie, mit ihr kann man auch viel länger Zeit verbringen, weil sonst kann man einfach mal vorbeischauen. Und sobald eben der Stressbewältigungs-Online-Kurs raus ist, online ist, findet man den auch in der Infobox. Und ja, Stressbewältigung für jeden etwas. Und ich hoffe, ich bin mir sehr sicher, dass man sehr, sehr viel jetzt hier raus mitnehmen durfte. Sollten auch Fragen jetzt entstehen an Sarah selbst, fühlt euch frei jederzeit in der Infobox, also in den Kommentaren. Auf Spotify geht es ja mittlerweile nun auch, Fragen zu stellen. Wir leiten dann direkt an Sarah höchstpersönlich weiter, dass sie die auch natürlich selbst beantworten kann. Und ja, Sarah, ich danke dir sehr für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Expertise hier und dass du uns aufgeklärt hast. Danke, dass du hier bist.
Ja, gerne. Und ich freue mich auf Fragen, wenn welche da sind.
Ja, sehr gerne. Okay, dann danke ich auch euch, dass ihr zugehört habt und sage mal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an alle, die da waren und ja, tschüss.
Bis dann, tschüss.